Tag zusammen, willkommen zu meinem Podcast über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Heute mit dem Thema zur sicheren Stromversorgung in Deutschland. Da gibt es durch die aktuelle Lage im Moment so einige Diskussionen, auch politische Vertreter, Vertreterinnen, die dort ein bisschen ihrer politischen Klientel Gehör verschaffen wollen, was die Energieversorgung, die Stromversorgung angeht. Und tatsächlich aber auch weitere Personengruppen, die dort mitmischen und ihre Meinung erstmal äußern, die aber in eine etwas falsche Richtung geht. Da ist jetzt letztens ein Punkt aufgefallen von einem Deutschen, nennt sich Science Comedian, Physiker in der Ausbildung, der mit seinen Aussagen oder reihte sich ein in eine Reihe von prominenten Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit aktiv sind und publizieren, die so ein bisschen das Narrativ darstellen, das mit der Kernenergie, das müssen wir fortführen in Deutschland, die Stromversorgung in Deutschland ist nicht gesichert und die Erneuerbaren können zwar einen kleinen Beitrag leisten, aber die Energiewende so, wie wir sie angehen, kann nicht funktionieren. Die Aussagen sind zwar nicht so deutlich, aber das wird so ein bisschen suggeriert und das ist mir letztens einmal aufgefallen, dachte ich, das müsste man oder sollte man vielleicht nochmal gerade rücken. Da werden wir jetzt mal die nächste gute halbe Stunde mal drüber sprechen, das mal einordnen und dann am Ende noch Rückschlüsse ziehen. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Bevor wir loslegen, weil wir jetzt gleich tatsächlich auch über einige Energiekennzahlen sprechen müssen, also nichts Kompliziertes, aber wir werden dann noch mal so ein paar Energiegrößen, Energieeinheiten verwenden müssen, wollte ich die zum Einstieg einmal definieren, damit man die so ein bisschen besser verstehen kann, wenn man da jetzt nicht ganz so im Thema ist, also insbesondere die Wattstunde als Energieeinheit der Energiewirtschaft. Also Energie wird ja physikalisch typischerweise in Joule gemessen und angegeben. Gibt es auch noch zahlreiche andere Energieeinheiten. In der Energiewirtschaft hat die Wattstunde sich aber etabliert. Kommt aber daher, dass man die Energie, ist ja das Produkt aus Leistung mal Zeit, und die Leistung angegeben in Watt, multipliziert mit der Zeit. Auch das geht dann nicht typischerweise im Sekundentakt für die Energiebranche, sondern die Stromwirtschaft insbesondere denkt im Stundentakt oder 15-Minuten-Takt. Deswegen ist die Einheit Stunde eigentlich ganz attraktiv. Und das führt dazu, dass man in der Energiewirtschaft typischerweise mit Wattstunden arbeitet und nicht mit Joule, obwohl man das dann sehr leicht umrechnen kann. Also vielleicht nochmal zur Wiederholung, wie kann man sich jetzt Leistung und Energie so ein bisschen veranschaulichen, im Stromsektor vor allen Dingen. Also die Analogie, Physikerinnen, Physiker würden sagen, oh Gott, jetzt gleich wird es aber wild. Aber ich denke, das Bild ist ganz anschaulich, indem man sagt, also der Durchmesser von einem Schlauch oder von einem Rohr, wo Wasser durchfließt, das gibt quasi die Leistung an. Also wie viel Wasser kann durch das Rohr fließen, je größer der Durchmesser ist, desto größer ist die Durchflussmenge. Und multipliziert man jetzt diesen Wasserstrom mit der Zeit, dann habe ich die Wassermenge, das entspricht dann der Energie. Und der Durchmesser ist eine Analogie, ganz vorsichtig sein, eine Analogie für die Leistung. Ich denke, mit dem Bild kriegt man ein Gefühl dafür, was meint jetzt ein Physiker mit Leistung und Energie, denn tatsächlich richtig fassen kann man Energie nicht. Das ist eine etwas indifferente Beschreibung in der Physik. Da haben wir eigentlich kein gutes Bild für. Ich denke, deswegen ist das Wasserbeispiel eigentlich ganz gut. Jetzt wollen wir noch ein paar Größenordnungen, weil wir jetzt gleich mit verschiedenen Arten von Wattstunden arbeiten werden, nämlich diesen Präfixen, also Kilo, Mega, Giga, Terra und Petawattstunden. Also ein Faktor 1000 zwischen, also Kilowattstunden, das kennt man, denke ich jetzt im Alltag, so eine Autobatterie, die hat von Elektroautos 50, vielleicht 100 Kilowattstunden Speicherkapazität. Der Stromverbrauch in einem typischen 3 bis 4 Personenhaushalt pro Tag liegt zu einer Größenordnung von 10 Kilowattstunden. Dann kann man diese Einheit schon mal einordnen. Die nächstgrößere Energieeinheit ist dann die Megawattstunde, also ein Faktor 1000 dazwischen. Und von Kilowattstunde auf Megawattstunde ist ein Faktor 1000 der Jahresstromverbrauch von einem Haushalt, 3 Personen bis 4 Personen, liegt in der Größenordnung von 3 bis 4 Megawattstunden pro Jahr. Also 3000 bis 4000 Kilowattstunden. Das ist so die nächstgrößere Größenordnung. Also Megawattstunde ist im Bereich von Haushalten. Was haben wir noch? Nächster Schritt wäre die Gigawattstunde. Also wieder Faktor 1000 von Megawatt auf Megawattstunde auf Gigawattstunde sind wieder Faktor 1000. Das ist ja der Jahresstromverbrauch von so einem mittelgroßen Unternehmen. Also produzierendes Gewerbe, eine Behörde, das ist so in der Größenordnung von einer Gigawattstunde Stromverbrauch im Jahr. Nächster Schritt ist dann die Terawattstunde, also nochmal Faktor 1000. Man merkt, ist ja schon jetzt direkt zum Einstieg dieser Podcast-Folge einiges an Zahlenspielerei, aber damit man diese Präfixe, diese Einheitengrößen mal einmal gehört hat, also Terawattstunde, 1000 Gigawattstunden oder 1 Milliarde Kilowattstunde. Eine Terawattstunde ist ungefähr das, was alle Kraftwerke, die wir in Deutschland haben, also sowohl die fossilen, Kohle, Kernkraft, Gas, als auch die Erneuerbaren, Photovoltaik, Wind, Wasserkraft, Bioenergie, an einem Tag produzieren. Das ist so die Energiemenge, typischerweise an einem Sommertag. Im Winter ist es ein bisschen mehr, aber im Sommer sind wir so in der Größenordnung von einer Terawattstunde, 1000 Gigawattstunden oder 1 Milliarde Kilowattstunden. Und dann die letzte Energieeinheit, die wir jetzt in der Folge nicht brauchen, aber der Vollständigkeit halber sollten wir sie erwähnen. Das ist die Petawattstunde, also 1000 Terawattstunden, 1 Billion Kilowattstunden. Und der Primärenergieverbrauch von Deutschland in einem Jahr liegt so im Bereich von 3,5 Petawattstunden. So, dann müssen wir definieren, Primärenergieverbrauch, das ist der Verbrauch aller Energieressourcen, die wir in einem Jahr nutzen, Kohle, Öl, Gas etc. Und in einem Jahr sind das 3,5 Petawattstunden. Also das zur Größenordnung, die brauchen wir jetzt gleich nicht mehr. Was wir jetzt aber tatsächlich brauchen werden, sind dann jetzt diese Größenordnung, also Kilowattstunde, Megawattstunde, Gigawattstunde und tatsächlich auch die Terawattstunde, weil das auch so die Größenordnung ist, was so ein Kernkraftwerk zum Beispiel produziert in einem Jahr. Da liegen wir so im Bereich von ungefähr 10 bis 11 Terawattstunden. So, also das zur Energieleistung entsprechend. Kilowatt ist so ein Wasserkocher. Megawatt, da sind wir im Bereich von einem Windkraftwerk. Kohlekraftwerk hat so 300, 400 Gigawatt Leistung. Großes Kernkraftwerk liegt so im Bereich von 1 Gigawatt. Also das ist schon eine ziemlich fette Kiste. Deswegen in der Diskussion tatsächlich jetzt gerade wieder eine Renaissance, weil diese zentralen Kernkraftwerke natürlich eine immense Leistung haben, damit auch entsprechend große Energiemengen produzieren. So, jetzt das der Einstieg. Also nicht zu verwirrt sein, dass ich werde immer wieder nochmal diese Größen ein bisschen einordnen. Aber jetzt die Aussagen, die getroffen worden sind, jetzt, die ich jetzt letztens gefunden habe. Und zwar, ich gehe die jetzt mal der Reihe durch. Erster Punkt war, wie viel Energie wir in Deutschland derzeit speichern können. Das sind eigentlich nennenswert nur die Pumpspeicherkraftwerke, die wir in Deutschland haben. Das sind 40 Gigawattstunden. Also das ist im Verhältnis wenig, kommen wir gleich zu. Also 40 Gigawattstunden ist das, was wir an einem typischen Tag haben in unseren Pumpspeicherkraftwerken, also um das Wasser aus einem höheren Niveau abzulassen, in ein niedriges Niveau, um das umzuwandeln. Das Prinzip der Pumpspeicherkraftwerke immer über die Wasserkraft, ja schon mal eine Folge in diesem Podcast gemacht. Da sind wir in Deutschland bei 40 Gigawattstunden. Die Spitzenlast oder Spitzenleistung, also wie viel Strom brauchen wir in Deutschland in einem Moment maximal, liegt im Bereich von 80 Gigawatt. Das heißt also, wir können in Spitzenzeiten, das ist dann an kalten Wintertagen, kann der Verbrauch, der momentan Verbrauch, das ist also die Dicke des unseres Wasserrohres, was wir brauchen, damit wir Deutschland komplett mit Strom versorgen, ungefähr 80 Gigawatt. Jetzt ist halt das Angenehme, diese Einheit Gigawatt, Gigawattstunde, man kann die halt sehr leicht hin und her rechnen, denn ich kann jetzt diese Energie, 40 Gigawattstunden, die kann ich speichern. Und wenn ich jetzt 80 Gigawatt Leistung brauche, wie lange fließt dann mein Wasser durch mein Rohr? Wie lange kann ich dann dort mit Strom versorgen? Das ist eine halbe Stunde. Das heißt also, wenn wir die Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland nutzen, und das ist so das Narrativ, was man bei diesen etwas vereinfachenden Rechnungen immer sieht, ist, dass wir uns als Land Deutschland, als Industrienation, tatsächlich aus unseren Pumpspeicherkraftwerken maximal 30 Minuten mit elektrischer Energie versorgen können, dann sind alle Pumpspeicherkraftwerke leer. Vorher voll. Wir leeren sie, nach einer halben Stunde sind die leer, dann ist kein Wasser mehr da, dann fließt auch kein Strom mehr. Damit soll ein bisschen suggeriert werden, ja, also, wir haben gar nicht die Speicherkapazitäten, die wir bräuchten, um, und das ist ja das eigentliche Problem, was wir bei der Energiewende haben, wir Wind und Solar gar nicht gut speichern können. Wir haben nicht die Speicherkapazitäten. Das heißt, wenn der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint, laufen uns die Speicher nach 30 Minuten leer. Was haben wir noch? Die grundlastfähige Kraftwerksleistung, die wir in Deutschland haben, nämlich die Kraftwerke, die wetterunabhängig Strom produzieren können. Das ist die Kernenergie, das sind die Stein- und Braunkohlekraftwerke, das ist die Wasserkraft, die Bioenergie natürlich. Eigentlich auch die Gaskraftwerke, obwohl die da häufig nicht dazugezählt werden. Was noch natürlich nicht dazu kommt, ist Photovoltaik und Wind. Da sind wir so im Bereich von ungefähr 60, 65 Gigawatt Leistung, die wir haben. Das heißt also, auch da das Narrativ, wir haben gesagt, wir brauchen 80 Gigawatt Spitzenlast. Das ist ja das, was maximal in einem Moment gebraucht wird. Und das ist ja das Problem des Stromsektors. Wir müssen ja immer die Menge an Strom produzieren, die auch verbraucht wird. Wir können den Strom ja nicht zwischenspeichern. Das ist halt der große Unterschied zu dem Bild mit der Wasserleitung. Denn das Wasser können wir einfach unter Druck in der Wasserleitung halten. Und wenn wir es brauchen, drehen wir den Hahn auf. Das geht beim Strom nicht. Deswegen ist dieser Vergleich Strom und Wasserleitung, Wasserstrom nicht ganz richtig oder falsch, wie das ist. Aber das Bild passt eigentlich ganz gut. Man muss auch nur bedenken, beim Strom, ich muss immer die Leistung bereitstellen, die im Moment auch abgerufen wird. Und wenn wir in Deutschland 80 Gigawatt Spitzenlast haben, also einen maximalen Verbrauch in einem Moment und nur 65, vielleicht 70 Gigawatt Kraftwerksleistung, also grundlastfähige Kraftwerksleistung haben, das heißt die wir wirklich schalten können, dann haben wir ein Delta, nämlich wir haben zu wenig Energie, oder nicht zu wenig Energie, sondern zu wenig Leistung, die bereitgestellt wird. Uns fehlen einfach doch eine spürbare Menge an Kraftwerksleistung. Suggestion, dann geht das Licht aus. Würde es auch, also bewusst, das passiert ja nicht, aber würde, wenn wir sagen als Deutschland, wir haben 80 Gigawatt Bedarf, wir haben nur 65 Gigawatt, fehlen 15. Licht geht aus. So einfach funktioniert das Stromsystem. Und dann der letzte Punkt, der bei dieser, ich will sie mal etwas despektierlich Taschenspielertricks bei den Energiezahlen im Stromnetz bezeichnen. Also wie viel Strom produziert ein Kernkraftwerk im Jahr, das ist ein mittleres Kernkraftwerk in einer Leistung von ein paar Gigawatt, also 2 Gigawatt, da liegen wir so im Bereich von 10, 11 Terawattstunden. Ne? Haben wir jetzt ja ganz am Anfang einmal definiert. Das heißt also, ein Kernkraftwerk mit einer Leistung von ungefähr 2 Gigawatt, das ist so dann schon ein großes Kernkraftwerk, produziert im Jahr ungefähr zwischen 10 und 12 Terawattstunden. Und dann kommt immer die Folgerung, wie viel Windenergieanlagen bräuchte man denn dann, damit diese Windräder die gleiche Energiemenge im Jahr produzieren, dann stellt man fest, ja, da brauchen wir sehr viele, nämlich so in der Größenordnung von 3000. So, und dann zuckt man sofort zusammen, oh Gott, ich muss ein Kernkraftwerk ersetzen durch 3000 Windräder. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja und nein. Also, das wollen wir jetzt mal alles sortieren. Also, das waren jetzt so die Punkte, die da so in diesen öffentlichen Aussagen getroffen werden, um damit so ein bisschen darzustellen, ja, also die Energieversorgung in Deutschland ist massiv gefährdet, die Energiewende ist der falsche Weg. Wir müssen natürlich raus aus Kohleverstromung, das ist unstrittig in diesen Kreisen. Aber es ist so ein bisschen suggeriert, lasst uns das doch mit Kernenergie machen. Auch da haben wir ja schon drüber gesprochen in einer Podcast-Folge. Deswegen will ich jetzt gar nicht auf die Kernkraftwerke im Allgemeinen angehen, aber dieses Narrativ, ja, die Kernkraft ist eigentlich gar nicht so schlecht, lass doch die alten Kisten weiterlaufen in Deutschland, das ist wichtig. So, jetzt sortieren wir das mal, dass wir die Zahlen, diese Aussagen mal so ein bisschen einordnen können. Fangen wir an mit der Speicherkapazität. Also, wir hatten gesagt, 40 Gigawattstunden, das sind die Pumpspeicherkraftwerke, die wir in Deutschland haben. Bei der Betrachtung fehlt das drittgrößte Pumpspeicherkraftwerk am deutschen Stromnetz. Das ist in Vianden an der Grenze zwischen Deutschland und Luxemburg, was eine Leistung von 1 Gigawatt hat. Also auch das darf man nicht vergessen, dieses Pumpspeicherkraftwerk Vianden. Wir haben noch zwei weitere, dann im östlichen Teil Deutschlands in Thüringen und Sachsen sind noch zwei große oder sehr große Pumpspeicherkraftwerke. Und das drittgrößte in Vianden, direkt an der deutsch-luxemburgischen Grenze gelegen, hängt am deutschen Stromnetz, also nicht am luxemburgischen, sondern speist direkt nach Deutschland ein, mit einer Leistung von ein gutes Gigawatt. Und alle Pumpspeicherkraftwerke zusammengenommen können in Deutschland gute 40 Gigawattstunden Energie speichern. Das ist so. Jetzt ist es aber nicht so, dass wir diese Energie auch vollständig rausziehen können aus diesen Pumpspeicherkraftwerken. Also dieses Rechenbeispiel, ja gut, wir haben 40 Gigawattstunden, der maximale Bedarf sind 80 Gigawatt. Wir dividieren 40 Gigawattstunden durch 80 Gigawatt, was bleibt übrig? Halbe Stunde. So kann man es nicht rechnen, denn tatsächlich haben diese Pumpspeicherkraftwerke gar nicht die Leistung, um 80 Gigawatt auf Knopfdruck bereitzustellen. Das können die technisch nicht, sondern wir haben tatsächlich bei diesem Pumpspeicherkraftwerk eine Leistung von nur guten 6 bis 7 Gigawatt. Wenn wir jetzt Vianden mit reinnehmen, wären wir bei knapp 8 Gigawatt Leistung. Das heißt also, wenn wir jetzt diese Pumpspeicherkraftwerke alle voll gefüllt hätten, das Wasser in den Oberbecken wäre, wir würden das Wasser ablassen mit einer Leistung von 8 Gigawatt. Das heißt, ein Rohrdurchmesser ist also jetzt 8 Gigawatt. Dann würde das Wasser für 5,5 Stunden ungefähr fließen, bis die Pumpspeicherkraftwerke leer wären. Klar ist auch, wenn ich 8 Gigawatt Leistung habe, ich brauche 80 Gigawatt, das reicht nicht. Selbst wenn man dann wieder sagt, ja gut, wir haben noch 65 Gigawatt Kraftwerke, die wir steuern können, Kohle, Kernkraft und so weiter, plus die Pumpspeicherkraftwerke mit ihren 8, kommen wir nicht auf den Bedarf, um 80 Gigawatt bereitzustellen. Das heißt, da haben wir tatsächlich eine Unterdeckung. So, jetzt kommt das große Aber. Wir sind, und das ist bei diesen Aussagen eigentlich immer die gleiche Argumentation. Der Blick richtet sich immer auf Deutschland, auf die deutsche Stromversorgung, was dabei nie erläutert wird, weil es dann auch irgendwann vielleicht zu kompliziert wird oder man da seine Aussagen nicht mit transportieren kann. Deutschland hat kein eigenes autarkes Netz, sondern wir sind eingebunden in das europäische Stromverbundnetz. Das heißt, also, wir sind angeschlossen an die übrigen Länder in Europa. Das heißt, wir können Strom austauschen mit den Nachbarländern, mit Frankreich, mit Holland, mit Dänemark, Norwegen, Schweden, Polen und so weiter. Das tun wir auch ganz massiv. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, denn je größer das Stromnetz ist, desto einfacher ist es, dieses Stromnetz stabil zu halten. Das ist der Grund, warum wir in den letzten 150 Jahren, seitdem wir elektrische Energie nutzen, die Stromnetze immer größer gemacht haben. Angefangen haben wir mit ganz kleinen Inselsystemen in Städten, kleines Kraftwerk und dann die ersten Fabriken, die dann diesen Strom genutzt haben. Sehr instabile Energieversorgung. Dann Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts dann der Ausbau, die Verknüpfung dieser Inseln zu immer größer werdenden Netzen. Der Austausch des Stroms, der geht ja relativ leicht über Stromleitungen, relativ verlustarm, gut zu regeln, sodass wir mittlerweile ein europäisches Verbundnetz haben, in dem alle europäischen Länder angeschlossen sind, sich beteiligen und auch dafür sorgen, dass die Stromnetze stabil sind. So, das heißt also, wir haben tatsächlich als Deutschland, wenn wir jetzt Strombedarf haben, Zugriff auf alle Speicherkapazitäten, die wir in Europa haben. Und die muss man sich jetzt mal vor Augen führen. Also Deutschland hat mal gesagt, 40 Gigawattstunden. Das ist nichts. Das sind, wie gesagt, alles die Pumpspeicherkraftwerke, alle anderen Speichersysteme, also elektrischen Speichersysteme wie Batteriespeicher, die spielen noch überhaupt keine Rolle. Ich will jetzt die Gasspeicher mal ausklammern, weil die primär für die Wärmeversorgung zuständig sind, also Raumwärme und Prozesswärme. Das Gas können wir auch verstromen, aber das ist tatsächlich auch jetzt nicht der entscheidende Punkt. Also, wir haben gesagt, 40 Gigawattstunden Pumpspeicherkraftwerke. Österreich, unser Nachbarland, hat 2000 Gigawattstunden. Das heißt, also allein unser kleiner Nachbar Österreich hat eine 50 mal größere Speicherkapazität bei den Pumpspeicherkraftwerken. Darauf haben wir in Deutschland oder in Europa Zugriff. Das heißt, wenn Frankreich einen erhöhten Bedarf hat, könnte Österreich zusätzlichen Strom bereitstellen aus den Pumpspeicherkraftwerken. Die Schweiz, noch kleineres Land, 6500 Gigawattstunden, also nochmal, ja, gut dreimal mehr Speicherkapazität als Österreich. In Norwegen haben wir 83 Terawattstunden oder, jetzt wieder mit den Energieeinheiten aufpassen, 83.000 Gigawattstunden. Das heißt also, Norwegen als, ja, zwar großes Land, aber jetzt nicht so bevölkerungsreich wie Deutschland, hat 2000 mal größere Pumpspeicherkapazitäten als wir in Deutschland. Was heißt das also, wenn wir als Deutschland Bedarf haben an gespeicherter elektrischer Energie in Form von Pumpspeicherkraftwerken, können wir Strom aus Norwegen holen. Umgekehrt haben wir zu viel Strom in unserem Stromnetz und wir haben keinen Bedarf, bevor wir abschalten, können wir diesen Strom nach Norwegen bringen, um dort die Pumpspeicherkraftwerke zu laden. Schweden hat nochmal 30 Terawattstunden. Da sind also nochmal eine sehr große Menge, also knapp die Hälfte von den Pumpspeicherkraftwerksmengen, die wir in Norwegen haben. Da sind wir also auch nochmal 750 mal mehr als in Deutschland. Summa summarum, in Gesamteuropa sind wir bei 150 Terawattstunden oder 150.000 Gigawattstunden. Da spielt Deutschland gar keine Rolle. Also Deutschland mit seinen kleinen Pumpspeicherkraftwerken spielt in dem europäischen Stromverbund überhaupt keine Rolle. Und natürlich setzen wir die ein in Deutschland zur Ausregelung von Energie im Stromnetz. Aber was die Speicherkapazität angeht, spielt Deutschland überhaupt keine Rolle im europäischen Verbund. Und das wird in diesem Narrativ Interessensvertretern immer so ein bisschen nicht dargestellt und nach vorne gekehrt, weil es natürlich zeigt oder dem Narrativ nicht hilft. Deutschland hat eine Stromversorgungslücke. Die haben wir nicht, weil wir in Deutschland auf die Pumpspeicherkraftwerke der umliegenden Länder zugreifen können. Die Energie müssen wir bezahlen natürlich, aber damit können wir unser Stromnetz in Deutschland und natürlich auch in Europa sichern und die Versorgung mit hoher Qualität aufrechterhalten. Jetzt kann man sagen, ja Moment, jetzt haben wir Deutschland, wir haben jetzt gerade gesagt, 80 Gigawatt war ja die Leistung, die Spitzenlast, die wir haben. Wenn wir jetzt europäisch denken, sieht es doch anders aus. Ja, ist vollkommen richtig, die Spitzenlast in Europa ist ungefähr das Fünffache von dem, was wir in Deutschland haben. Deutschland ist nochmal ein großes Industrieland, mit hohem, also hoher industrieller Dichte. Das heißt, in Europa haben wir eine Spitzenlast, die liegt bei rund 420 Gigawatt, also dem Fünffachen von dem, was wir in Deutschland haben. Das heißt aber trotzdem, wir können in Deutschland mit unseren eigenen Pumpspeicherkraftwerken uns nur eine halbe Stunde versorgen. Das ist mathematisch, physikalisch so, keine Diskussion. Wenn wir jetzt aber sagen, wir brauchen Speicherkapazität in Deutschland und nutzen die aus Europa, das ist kein Problem, dann nutzen wir die einfach. Und wir können dann sagen, ja gut, wenn dem so ist, wir haben diese 150 Terawattstunden, dann können wir die nutzen und wir können Europa, also der Blick wieder heben oder den Blick wieder heben von Deutschland über den Tellerrand auf ganz Europa, wenn wir alle Pumpspeicherkraftwerke zusammennehmen und überlegen uns, wie lange könnten diese Pumpspeicherkraftwerke, die vollgeladen sind, Europa mit elektrischer Energie versorgen, rein bilanziell, dann wären das 15 Tage. Das heißt also, selbst wenn kein Wind weht, wenn kein Kernkraftwerk läuft, wenn kein Kohlekraftwerk läuft, wenn kein Gaskraftwerk läuft, die Pumpspeicherkraftwerke aber voll wären. Also fiktiver Fall, die Situation gibt es nicht, aber ja, dieses Bild wird ja dann dargestellt von diesen Skeptikern bei der sicheren Energieversorgung. Wir können Europa 15 Tage sicher mit elektrischer Energie versorgen, ohne dass ein Kraftwerk laufen muss. Das ist ein Pfund und das wird in dieser Diskussion gerne vergessen. Zweiter Punkt, der auch immer kommt, ist halt das Thema, ja, die Versorgungssicherheit mit Kernkraftwerken ist doch so gut, die laufen Tag und Nacht, das ist auch richtig. Also im Jahr laufen diese Kraftwerke mit, ja, mittlerweile so zwischen 6.000 und 8.000 Vollbenutzungsstunden, das heißt also so ein Begriff aus der Energiewirtschaft, dass diese Kraftwerke also zwei Zustände kennen, also eine starke Vereinfachung, aber um Kraftwerkstypen miteinander vergleichen zu können, macht man das so, dass man dann von Volllaststunden oder Vollbenutzungsstunden spricht. Man vereinfacht das System auf zwei Zustände, entweder an oder aus. Es speist mit voller Leistungsfähigkeit produzierte Strom oder es ist aus. Und Kernkraftwerke, dadurch, dass die einfach Grundlastkraftwerke sind, die Tag und Nacht, Sommer wie Winter, elektrische Energie erzeugen, das machen sie für 6.000 bis 8.000 Stunden im Jahr. Die übrigen Stunden, also so knapp 1.000 Stunden, sind die Kraftwerke aus. Das ist dann aus Wartungsgründen und so weiter. Also diese starke Vereinfachung macht man. Führt natürlich dazu, jetzt wieder dieses Bild, also Energie ist Leistung mal Zeit. Ich habe also diese Leistungsfähigkeit eines Kraftwerks, der Durchmesser unseres Wasserrohrs. Ich habe die Zeit, 8.000 Stunden, und weiß dann, wie viel Energie produziert wird. Das heißt also, ein Kernkraftwerk produziert tatsächlich in der Größenordnung von 10 Terawattstunden. Das ist schon viel. Und wenn man dann sagt, ja gut, das soll ich jetzt ersetzen durch Windenergie oder gar Photovoltaik, das ist richtig. Also wenn man das jetzt umrechnet, eine Windenergieanlage an Land hat 2.000 Vollbenutzungsstunden. Also Kernenergie liegt bei 6.000 bis 8.000 Stunden. Das heißt also, läuft 3 bis 4 Mal mehr Stunden im Jahr als eine Windenergieanlage an Land. Das heißt also, wenn ich jetzt diese Windenergie nutzen möchte, um ein Kernkraftwerk oder die Energie aus einem Kernkraftwerk zu ersetzen, brauche ich dafür tatsächlich zwischen 1.000 und 2.000 Windenergieanlagen. Das ist so. Die verteilen wir dann im Land. Das ist wieder vorteilhaft, weil wir dann nämlich nicht ein zentrales, sondern 1.000 dezentrale Systeme haben, die das Netz wieder entlasten können. Macht natürlich die Netzsteuerung wieder komplizierter. Aber tatsächlich können wir damit dann die Energiemenge erzeugen. Man muss natürlich beachten, klar, der Wind weht, dann produziert die Anlage Strom. Wenn der Wind nicht weht, produziert die Windenergieanlage keinen Strom. Aber aufs Jahr gerechnet haben wir 2.000 Vollbenutzungsstunden. Also weil die übrigen Stunden, das sind dann wieder knapp 7.000 Stunden, läuft die Anlage nicht. Das ist bei der Windenergie so. An Land, auf dem Meer, diese Offshore-Windenergieanlagen, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, sind die Vollbenutzungsstunden etwa doppelt so groß. Das sind so bei 3.000 bis 4.000 Vollbenutzungsstunden im Jahr, weil wir einfach stabilere Windverhältnisse auf dem Meer haben. Aber ja, wenn wir ein Kernkraftwerk ersetzen wollen durch Windenergie, brauchen wir dazu 1.000 bis 2.000 Windenergieanlagen. Aus der Nummer kommen wir nicht raus. Das ist so. Aber, jetzt kommt das auch das nächste Aber, die Suggestion ist, ja, wenn wir stabile Stromverhältnisse haben wollen, dann machen wir Kernenergie. Das ist das Prinzip, auf das unser Nachbarland Frankreich gesetzt hat, die primär Kernkraft einsetzen zu Energieerzeugung, also in Frankreich Stromproduktion, aber tatsächlich in Frankreich auch die Wärmeversorgung bei den Haushalten läuft über Strom, also die Franzosen heizen vielfach mit Strom. Das machen wir in Deutschland nicht, weil der Strom in Deutschland zu teuer ist. Das, auf die Idee würden wir nicht kommen. Aber in Frankreich, weil die Franzosen den günstigen Kernenergiestrom haben aus ihren Kernkraftwerken, heizen die tatsächlich mit Strom. So, jetzt haben die Franzosen in diesem Jahr aber das massive Problem gehabt, dass sie Anfang des Jahres waren sie noch bei 50 Gigawatt Kraftwerksleistung. Das ist ungefähr das Zehnfache von dem, was wir aktuell noch in Deutschland haben, also 50 Gigawatt. So, vielleicht nochmal, haben wir gesagt, wir haben einen maximalen Strombedarf von 80 Gigawatt in dem Moment. Also 80 Gigawatt ist die Spitzenlast in Deutschland. 50 Gigawatt erzeugen die Kernkraftwerke in Frankreich. Die sind in diesem Jahr, von Februar bis August diesen Jahres, ist die Leistung von 50 Gigawatt auf 20 Gigawatt gefallen. Also hat sich mehr als halbiert. Wieso? Auf der einen Seite haben die französischen Kernkraftwerke einige technische Probleme, sodass also die Leistungsfähigkeit gedrosselt werden muss. Da sind verschiedene Arten von technischen Problemen. Und das Zweite, durch den Hitzesommer, dass es Probleme bei der Kühlwasserversorgung gab. Kernenergie ist oder Kernkraftwerke sind ja Dampfkraftwerke. Die müssen, damit dieser Kreislauf zur Stromproduktion funktionieren kann, muss das gekühlt werden, dieses Kraftwerk. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn das Kühlmittel, das sind in der Regel Flüsse, die an den Kernkraftwerken vorbeifließen. Und deswegen stehen Kernkraftwerke immer an großen Flüssen. Machen wir in Deutschland auch so. Und wenn es da Probleme gibt bei der Kühlwasserversorgung, niedriger Pegelstand des Flusses, oder wenn das Flusswasser zu warm ist, dann muss man das Kraftwerk auch runterfahren, weil sonst die Wassermenge des Flusses nicht ausreicht, um das Kraftwerk stabil zu kühlen und sicher betreibbar zu halten. So, das heißt also, in Frankreich haben wir jetzt erlebt, dass die so vermeintlich versorgungssicheren Kernkraftwerke von 50 auf 20 Gigawatt reduziert worden sind. Also mehr als die Hälfte der Kraftwerksleistung fehlte. Das ist das, was bei den Erneuerbaren gerne mit dieser Dunkelflaute bezeichnet wird. Also Dunkelflaute heißt, es weht kein Wind, es scheint keine Sonne, dann produzieren Wind und Photovoltaik keinen Strom. Den gleichen Effekt, so nicht genannt, aber einen ähnlichen Effekt haben wir jetzt auch bei der Kernenergie in Frankreich beobachtet, dass wir nämlich mehr als eine Halbierung dieser, das ist ja sehr wichtig, der grundlastfähigen Kraftwerke beobachten. Bei Wind und Photovoltaik kalkuliert man das ein, diese Variabilität, dass sich die Leistung ändert, beim Kernkraftwerk eigentlich nicht. Was heißt das jetzt in diesem Jahr, dass Frankreich in den Sommermonaten massiv Strom zukaufen musste, um die Stromversorgung zu sichern? Aus Europa, das ist ja kein Problem. Wir haben ja das europäische Verbundnetz und dafür sind wir alle da, dass wir dann unseren Nachbarn helfen, wenn die Bedarf haben. Das hat aber dazu geführt, dass der Strom auf dem Strommarkt sich deutlich verteuert hat. Der hat sich tatsächlich verzehnfacht an der Strombörse oder fast verzehnfacht. Das ist also ein Grund, warum die Strompreise im Moment auch so durch die Decke gehen. Das ist nicht nur die Gaskrise, sondern tatsächlich auch bedingt durch die Probleme der Kernkraftwerke in Frankreich, dass wir dort also eine massive Unterproduktion haben, die so nicht vorhergesehen war und die muss natürlich jetzt ausgeglichen werden. Das ist ein echtes Problem und daher funktioniert auch da diese Argumentation, ja, wir setzen einfach auf Kernkraft und dann sind eigentlich alle unsere Stromprobleme gelöst. Ja, nee, sind sie nicht, denn auch die Kernkraftwerke sind nicht so versorgungsstabil, wie immer suggeriert wird. Die können gut laufen, also wir gehen jetzt mal nicht von einem GAU aus, dass so ein Ding uns um die Ohren fliegt, wie das in Tschernobyl und in Fukushima passiert ist, sondern gut gewartet betrieben werden kann. Aber trotzdem haben wir dieses Problem und das führt einfach dazu, dass diese Kernkraftwerke tatsächlich nicht so versorgungsstabil sind, wie man es gerne hätte. Was bleibt als Alternative übrig? Wir müssen Kohlekraftwerke anschmeißen. Das ist natürlich aus klimatechnischer Sicht natürlich ein viel größeres Problem. Zu den Stromgestehungskosten, auch das haben wir ja schon mal besprochen, also dass die Photovoltaik und die Windenergie mittlerweile deutlich günstigere Energiequellen sind als die Kernkraft. Also wenn wir jetzt heute jetzt nicht die alten Kernkraftwerke haben, sondern neu bauen, auch das ist so ein bisschen suggeriert, ja gut, die alten Kraftwerke in Deutschland sind abgeschaltet, lass uns doch neue, moderne Kernkraftwerke bauen. Zwei Probleme. Einmal kostet der Strom aus einem modernen Kernkraftwerk viel, viel mehr als aus einer Photovoltaikanlage und Windenergieanlage. Unabhängig davon, dass das Kernkraftwerk 6-mal mehr voller Stunden hat und deutlich mehr Strom produziert im Jahr als eine Photovoltaikanlage. Aber entscheidend ist da, was kostet mich eine Einheit Strom aus dem Kraftwerk? Und da sind wir bei einem Kernkraftwerk bei ungefähr 15 Cent die Kilowattstunde. Also das ist der Rohpreis ohne Abgaben, ohne alles. Bei der Photovoltaik und bei der Windenergie sind wir mittlerweile bei unter 4 Cent die Kilowattstunde. Also der Strom aus Photovoltaik und Wind kostet weniger als ein Viertel im Vergleich zu dem Strom, den wir aus dem Kernkraftwerk gewinnen können. Auch bei der Kohle sind wir so bei 10 bis 11 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, auch der Kohlestrom ist mehr als doppelt so teuer wie der Strom aus einer Photovoltaik oder einer Windenergieanlage an Land. Das heißt also, wenn wir jetzt unser Energiesystem weiterentwickeln wollen, ist es volkswirtschaftlich eigentlich Quatsch, auf fossile Energieträger zu setzen, weil das dazu führt, dass der Strompreis hoch bleiben wird, weil wir natürlich die Kosten, die Investitionskosten in so ein Kraftwerk wieder reinholen müssen über hohe Strompreise. Das haben wir bei Photovoltaik und Wind nicht. Dafür müssen wir dann aber das Geld investieren in Speicherkapazitäten, ob das jetzt die Pumpspeicherkraftwerke sind oder Batteriespeicher oder Power to Gas, also um aus Überschussstrom Gas zu machen, Wasserstoff oder synthetisches Erdgas, einmal dahingestellt. Da haben wir dann die Zusatzkosten, die aber auch sehr stark sinken. Also bei den Lithium-Ionen-Batterien, das haben wir die letzten Jahre gesehen, massive Preislernkurven oder Preisreduktionen. Das ist schon eine sehr positive Entwicklung. Und die Verbindung klappt dann. Wind und Photovoltaik zusammen mit den Speichern wird günstiger sein, ist jetzt schon günstiger als Kernkraft oder Kohle, die vermeintlich versorgungssicher sind. Dazu kommt dann auch noch, dass die Bauzeit von Kernreaktoren sich jetzt in den letzten Jahrzehnten stetig vergrößert hat. Also wir sind jetzt im Schnitt mittlerweile bei modernen Kernkraftwerken bei 8 bis 10 Jahren, bis so ein Reaktor steht. Das waren mal weniger Jahre, aber das kann auch schnell gehen. Also unter 5 Jahren geht es eigentlich nicht. Man braucht tatsächlich 5 bis 10, manchmal sogar 15 Jahre, um einen Kernkraftreaktor neu zu bauen. Bei Offshore-Windenergieanlagen, also den Anlagen auf dem Meer, ist es so, da brauchen wir mittlerweile noch 2 Jahre, um dort entsprechend leistungsfähige Anlagen zu installieren, die günstig, nachhaltig, regenerativ elektrische Energie erzeugen können und auch sehr planbar durch die stabilen Windverhältnisse auf dem Meer. Also das heißt, in der Gesamtbetrachtung, diese Argumente, diese Taschenspieler-Rechentricks, will ich sie mal nennen, die suggerieren sollen, ja, wir laufen in Deutschland in eine massive Stromversorgungslücke, ist nicht richtig. Ganz im Gegenteil, Deutschland exportiert seit vielen Jahren deutlich mehr Strom, als wir importieren. Wir haben natürlich immer diesen permanenten Austausch. Aber tatsächlich ist es so, dass wir als Land, als Deutschland, deutlich mehr Strom exportieren als importieren. Das ist auch volkswirtschaftlich sehr attraktiv für uns mittlerweile, weil wir einfach diesen Strom natürlich auch vergütet bekommen. Und das führt dazu, dass wir als Land im Moment damit Geld verdienen und netto Stromexporteure sind. Das ist tatsächlich, sind Bereiche im Milliardenbereich. Also das war jetzt im Jahr 2021 mal als Beispiel, also diese Außenhandelsstatistik für den elektrischen Strom. Im Jahr 2021 waren 2 Milliarden Euro und im Jahr 2022, also Stand heute, Ende September, sind wir schon bei 3 Milliarden Euro. Und dadurch, dass wir halt viel Strom nach Frankreich verkaufen konnten, davon haben wir profitiert. Also wir haben zwar 6 Milliarden Ausgaben gehabt in diesem Jahr bisher, gut 6 Milliarden für den Strom, den wir importieren mussten, aber wir haben auch Strom für über 9, knapp 10 Milliarden Euro verkauft. Also ein Saldo von ungefähr 3 Milliarden Euro. Das ist volkswirtschaftlich schon sehr interessant. Und Das wird in dieser Suggestion immer unterschlagen, dass immer nur der Blick auf Deutschland gerichtet wird, nicht auf Europa und nicht auf das Stromnetz, was wir haben, was ich so ein bisschen schade finde, denn tatsächlich ist das Thema eigentlich ein europäisches und kein deutsches. Die Energiewende, der Klimaschutz ist ein globales Thema. Bei der Versorgung sind wir dann auf europäischer Ebene. Dort haben wir uns Ziele gesetzt, die wollen wir erreichen, die müssen wir als Kontinent Europa erreichen. Die werden wir auch erreichen, aber nicht durch Suggestionen, dass Deutschland ein Problem läuft und wir deswegen dort jetzt auf die konventionellen Energieträger setzen sollten, sondern wir sollten massiv auf die Erneuerbaren setzen, mit allen Hürden und Hindernissen, die es gibt. Aber da muss ich sagen, wir sind, wie immer gesagt, Deutschland ist ein Ingenieursland, ein Technikerland, Land der Dichter und Denker und Ideengeber und Innovatoren. Da müssen wir wieder hin. Das haben wir so ein bisschen verloren, diesen Pfad. Wenn wir uns da alle mal einen kleinen Ruck geben, kann man im Kleinen, aber auch im Großen was erreichen. Und dann werden wir diese große Mammutaufgabe Energiewende, Stromwende, Wärmewende, Transportwende oder Verkehrswende werden wir schaffen. Das wird manchmal ein bisschen ruckeln und ein bisschen holprig sein. Aber am Ende, wenn wir es geschafft haben, haben wir ein Energiesystem, unabhängig von Rohstoffimporten, günstiger, versorgungssicher. Auch das ist ganz wichtig. Das Energiesystem der Zukunft ist genauso versorgungssicher, wie wir es heute schon kennen und leben. Und diese Drohszenarien, dass wir da in Stromlücken laufen, das ist reine Lobbypolitik, um einzelne Interessen zu vertreten, hat aber aus der energietechnischen Sicht eigentlich überhaupt keine Grundlage. Ja, also damit so ein Eindruck in das, wie es so aussieht im Bereich der Stromversorgung in Deutschland und Europa. Dann denke ich, sind wir an der Stelle auch wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.